Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Polen verstärkt seine Truppen an der Grenze zu Belarus, um gewappnet zu sein gegen Provokationen der weißrussischen Armee und russischer Wagner-Söldner, die im Nachbarland Unterschlupf gefunden haben. Und Polen will bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland einlegen, das illegal Müll nach Polen exportiert haben soll. Zwei Meldungen der letzten Tage von unseren östlichen Nachbarn, deren Regierung anscheinend kaum eine Gelegenheit für Streit mit Deutschland auslässt, während direkt vor Polens Haustür ein furchtbarer Krieg tobt. Das alles einordnen möchte ich mit Basil Kerski. Er ist Politikwissenschaftler, Kulturmanager und Publizist aus Polen und ein langjähriger Beobachter der deutsch-polnischen Beziehungen. Guten Tag, Herr Kerski.
Hallo, guten Tag.
Sind die Wagner-Truppen in Belarus eine Bedrohung für Polen, Herr Kerski?
Ach, der Krieg in der Ukraine, nicht erst seit letztem Jahr, seit 2014, seit der Besetzung großer Teile des Ostens der Ukraine, der Krim, ist eine Bedrohung natürlich für Polen, aber auch fürs Baltikum, also insgesamt, glaube ich, für unsere transatlantische Gemeinschaft. Also diese Helikopterflüge sind eine besondere Qualität.
Also die Helikopterflüge der weißrussischen Armee.
Also eine bewusste Überschreitung der polnisch-belarussischen Grenze, auch der NATO-Grenze. Was heißt bewusst? Es gibt mittlerweile gute Presseberichte in Polen, die sagen, die sind da richtig reingeflogen. Diese Hubschrauber haben richtig gewartet, bis sie gesehen wurden, bis sie wahrgenommen wurden.
Wurde ja wohl sogar von Anwohnern Handyaufnahmen von den Hubschraubern gemacht.
Genau, also es war auf jeden Fall gut organisierte Provokation. Aus meiner Sicht ist das auch ein Geschenk, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, an die sehr geschwächte polnische Regierung, die überhaupt mit Ängsten arbeitet. Mit realen Ängsten wie im Osten, mit irrealen, was die EU anbelangt, Stichwort Deutschland, darüber werden wir sprechen. Mir macht das Sorgen, denn es stehen viele Wahlen in Polen an, jetzt im Herbst Parlamentswahlen, früher Kommunalwahlen, dann unsere gemeinsamen Europawahlen im Juni. Also wir sind im Wahlkampf, es ist eine sehr heiße Stimmung, angespannte Stimmung. Die Frage ist, wird diese Regierung wieder den Ausnahmezustand nur an der Ostgrenze einführen, um möglicherweise Wahlen zu verschieben? Und ja, das Klima so zu drehen, dass sie wieder ihre Macht erhalten, denn sehr, sehr viele Polen in Polen haben schon zum Teil die Schnauze voll, muss man so sagen. Manche sind auch müde. Also es gibt auch eine sehr starke Gegenbewegung gegen diesen Populismus. Und jetzt ist die Frage, wird dieser Krieg nochmal unmittelbar, dieser Krieg im Osten, eine Rolle spielen, jetzt in diesem sehr wichtigen Herbstwahlkampf in Polen?
Sie, Herr Kerski, leiten das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig. Das ist eine Museums- und Bildungsstätte zur Geschichte der unabhängigen Gewerkschaft Solidarität, deren Gründung ja der Anfang vom Ende des Sozialismus war, und zwar nicht nur in Polen, sondern auch anderswo. In Danzig sind Sie zwar ein Stück entfernt von der Ostgrenze Ihres Landes, aber Sie bekommen ja sicherlich die Stimmung im Lande mit. Jenseits von Instrumentalisierung durch die Regierung, haben die Menschen in Polen Angst, dass der Krieg in der Ukraine überschwappt?
Sie haben die Funktion unserer Institution treffend beschrieben, aber nur zur Hälfte. Die andere Hälfte, das ist ein öffentlicher Auftrag festgeschrieben, seit über 15 Jahren. Wir sollen da sein für die Zivilgesellschaft heute, für die Stärkung der Demokratie, des europäischen Gedankens und für die Stärkung der Beziehung zu Nachbarn. Wir sind jetzt genau mittendrin mit dieser Aufgabe in den Problemen, die wir erleben oder auch in diesem Krieg. Also es geht um die Deutung der Vergangenheit, um zu wissen, in welche Zukunft wir gehen. Und ich habe den Eindruck, Putin will ein Europa der Einflusszonen, die sich autoritäre Regime und Demokratien aufteilen. Aber ich glaube, er will keine Souveränität Mittel- und Osteuropas. Also es geht wieder um genauso viel wie vor über 30 Jahren. Und ich glaube, vor allem hier in Berlin, in diesem Gebäude, in diesem ehemaligen RIAS-Gebäude, sollten wir vielleicht mit einer gewissen pathetischen Stille uns das nochmal vergegenwärtigen. Also wir alle, auch diejenigen, die hier sitzen, die glücklicherweise nicht an der Front sind. Um zurückzukommen nochmal auf Ihre Frage. Ja, das, was da vor sich geht, ist nicht nur wegen der unmittelbaren physischen Gewalt für Menschen in der Ukraine. Und das erleben ja auch in Deutschland. Ich meine, Deutschland und Polen sind ja die Zentren der Migration der ukrainischen. Jeder von uns kennt Ukrainer, die spätestens seit letztem Jahr geflüchtet sind. Also auch wenn dieser Krieg weit weg ist, weil hier glücklicherweise keine Raketen fliegen, erleben wir durch diese Menschen, die bedroht sind, deren Familien bedroht sind, doch unmittelbar diesen Krieg.
Sie sagten gerade, dass die Provokationen an der belarussischen Grenze der polnischen Regierung auch ein bisschen zu Pass kommen, weil man damit Stimmung machen kann. Lech Wałęsa, der Gründervater der Solidarność und damit sozusagen der Patron ihres Museums, der befürchtet, dass die Regierung wegen der Lage an der Ostgrenze vor den Wahlen den Ausnahmezustand verhängen könnte oder den Urnengang vielleicht sogar ganz ablassen würde. Sehen Sie das als Gefahr?
Also diese Option, die ist in der Luft zu spüren. Die Regierungspartei PiS um Jarosław Kaczyński hat es nicht geschafft, in Wahlen eine so stabile, eine so verfassungsändernde Mehrheit zu erreichen in den letzten Jahren, wie es Orbán in Ungarn geschafft hat. Das war ihr erklärtes Ziel. Sie haben offen gesagt, Orbán ist unser Vorbild. Es gab ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit, offene mit Orbán. Übrigens gab es auch eine bestürzende, auch die polnische Öffentlichkeit schockierende Zusammenarbeit mit allen populistisch-nationalistischen Parteien Europas, die auch von Putin bislang gefördert wurden. Das heißt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die will dieses liberale, demokratische, politische System absolut verändern. Und es besteht tatsächlich die Gefahr, dass durch diesen Krieg ein Ausnahmezustand eingeführt wird, nur an der östlichen Grenze. Und das hieße auf jeden Fall ja eine zeitliche Versetzung der Wahlen. Die Frage ist, was dann in dieser Zeit gemacht wird, wie sich der Wahlkampf zuspitzt nochmal. Und Polen ist auf der Kippe. Also meiner Ansicht nach hat die Opposition, die demokratische, eine absolute gesellschaftliche Mehrheit. Aber ob sich das in den Mandaten des Parlaments widerspiegelt, ist natürlich immer eine andere Frage. Da muss man immer Wahlen abwarten.
Ja, denn die PiS, also die Partei Recht und Gerechtigkeit, die Regierungspartei in Polen, die steht bei Umfragen, glaube ich, so etwa bei 34%, also ist nach wie vor stärkste politische Kraft. Das reicht natürlich nicht allein, aber es gibt ja mögliche Koalitionspartner, die das politische Spektrum vielleicht dann sogar noch weiter nach rechts verschieben würden.
Wir kennen das ja auch aus der deutschen Debatte. Man muss zwischen Wahlkämpfen, Wahlen immer aufpassen, wie man Parteienumfragen deutet. Ganz wichtig ist die Frage, wem trauen die Menschen? Da ist es sehr interessant, in diesen Tagen trauen sie nicht nur dem Ministerpräsidenten Morawiecki und dem Präsidenten Duda, aber ganz, ganz oben, Nummer eins ist der Stadtpräsident von Warschau, die Hoffnung der Opposition, der Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski. Und durch seine Aktivitäten, vor allem in der Provinz, seit einem Jahr reist Donald Tusk, der Oppositionsführer, durch die Provinz, ist das Ansehen von Tusk sehr gestiegen. Es gibt aber, wissen Sie, andere Untersuchungen, die viel zu sehr selten in der internationalen Presse zitiert werden. Nämlich die Frage, was wollen die Menschen? Welche Weltsicht haben sie? Welche Werte verfolgen sie? Und da gibt es eine radikale Entwicklung in Polen gegen diese Regierungspartei. Also eine extrem starke Säkularisierung. Also die Menschen wollen weiterhin glauben. Aus deutscher Sicht würde man sagen, sind traditionell dem Katholizismus verbunden. Aber das Misstrauen gegenüber der Kirche ist enorm.
Und die Kirche hat ja die Regierungspartei richtig ziemlich gestützt in den letzten
Jahrzehnten. Das ist der Preis, glaube ich, den auch die Kirche jetzt bezahlt. Sehr viele Leute sagen, wir wollen einfach in unserem privaten Katholiken bleiben, gehen nicht in die Kirche. Die Kirchgänge sind radikal zusammengebrochen, muss man sagen. Und wenn man sich mal anschaut, so all diese Fragen, die Populisten aufwerfen, Gleichberechtigung, sexuelle Minderheiten, Migration, Frauenrolle, dann ist die absolute Mehrheit der polnischen Gesellschaft eine sehr moderne, sehr offene. Die absolute Mehrheit würde zum Beispiel Paare akzeptieren, formalisierte Ehen akzeptieren von homosexuellen Menschen zum Beispiel. Das ist längst kein Thema in der Gesellschaft, aber für die Politik ist das ein Thema. Ja. Und auch das Verhältnis zu den Nachbarn, zu Europa. Die absolute Mehrheit der Menschen fühlt sich nur sicher in einem gut organisierten, solidarischen Europa. Und da geht es nicht nur um Geld, da geht es wirklich um das Gefühl der Stärke in einer Gemeinschaft vieler demokratischer, kleinerer Staaten gegenüber diesen Riesen im Osten, Russland und China, die uns gefährden. Also insofern, das muss man sehen. Die Frage ist, schafft es die Politik, schaffen es vielleicht auch Autoritäten außerhalb der Politik, diese Werte, diese Ideen so stark zu vertreten, dass sie dann auch im Endeffekt der organisierte Staat vertritt. Dagegen kämpft ja die PiS. Die Stimmung vor 8 Jahren war auf ihrer Seite. Aber ich denke, jetzt ist das gekippt in den letzten Jahren.
Also es ist Ihnen eine Chance für einen Regierungswechsel.
Wissen Sie, es gibt einen Punkt, den Sie angedeutet haben, der entscheidend ist. Also diese Demokratie ist ja ein Kind dieser katholischen Kirche. Diese katholische Kirche, egal ob man glaubt oder nicht, ob man ihr gegenüber kritisch ist, diese Kirche war der Schutzraum für die Demokratie. in der Zeit des Kommunismus. Und auch ihr heute viel kritisierter geistiger Vater, Führer, Papst Johannes Paul II., war auf jeden Fall ein Moderator des politischen Prozesses, ein Versöhner zwischen den Lagern. Und diese Kirche hat sich als Institution, diese polnische katholische Kirche, wegbewegt von ihm, auch von ihrer vermittelnden Rolle. Sie hat sich in den letzten Jahren auch wegbewegt in vielen Fragen von dem jetzigen Papst, vor allem in den Äußerungen gegenüber sexuellen Minderheiten, Frauen, der Globalisierung. Also die Menschen wollen, glaube ich, mehr eine Sprache, die Franziskus spricht, als die unbekannten, kaum wahrgenommenen, blassen, aber peace-treuen Bischöfe. Aber Sie hören, ich glaube, aus meiner Stimme, das ist eine ganz schlimme Krise, denn Polen fehlt heute eine Vermittlungsinstanz, eine Autorität. Also diese Kirche tat auch dieser polnischen Gesellschaft sehr, sehr gut. Das war nicht nur immer eine Institution der Dogmen. Es waren auch Freiräume, auch informelle Freiräume in der Politik, die diese Kirche geschaffen hat, damit man sich verständigt in schwierigen Zeiten. Das ist weg. Ich würde mir heute wünschen, die Kirche würde viel stärker positiv als vermittelnde Instanz in Erscheinung treten. Aber das tut sie nicht.
Das könnte dem politischen Diskurs in Polen wahrscheinlich gut tun, denn der ist sehr schrill, der ist sehr aufgeregt. Gerade die PiS bedient jetzt im Wahlkampf auch immer wieder antideutsche Töne. Das ist nicht neu, aber das ist doch ziemlich heftig. Verfängt es denn bei der Bevölkerung das Schreckgespenst der deutschen Übermacht in der EU zulasten Polens?
Jetzt sage ich etwas ganz Böses. Ich meine jetzt nicht unser Gespräch, aber immer wenn in Deutschland auf Polen man zu sprechen kommt, klingt das so ein bisschen exotisch, sozusagen das Land, was groß genug ist, um Aufmerksamkeit zu erfahren, Nachbarn von Deutschland, also muss man hinschauen. Aber alles, was man da sieht, ist irgendwie anders, exotisch, komisch, hat keinen Wert für uns als Erfahrung. Ich bin erschrocken über die Entwicklung der politischen Sprache und Kultur in Polen, denn ich habe den Eindruck, das erinnert mich sehr stark an das, was wir aus den USA sehen oder aus anderen Ländern. Also es ist eine neue Form der Polarisierung, eines fast permanenten Wahlkampfes. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht nur etwas, was ein Kind unserer schnelllebigen Twitter-Zeit ist, sondern es ist auch eine gewisse Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit. Ich sehe nirgendwo einen Versuch, einfach mal nachzudenken, was sind die Herausforderungen, wie können wir sie lösen? Oder ich sprach soeben, wie eigentlich auch großartig sich diese Gesellschaft verändert. Ich höre auch nirgendwo, wie können wir darauf reagieren, sondern man reagiert eigentlich mit so Wahlkampfrhetorik. Ja? Und was heißt Wahlkampfrhetorik? Man definiert permanent den politischen Gegner so lange, bis er zum Feind wird. Ja? Und dann entsteht so etwas sehr Polarisierendes. Aber das hatten wir in Brasilien erlebt jetzt über Jahre. Das erleben wir in den USA jetzt auch in diesen Tagen nochmal. Und ich glaube, das muss ich leider sagen, Polen ist da eine Avantgarde, ja, wie diese genannten Staaten. Also wir sehen etwas, was, wenn wir Pech haben, wenn wir nicht aufpassen, auch in Deutschland stärker auf uns zukommt.
Ja, da können wir uns in Deutschland sicherlich auch an die eigene Nase fassen, was den Verfall politischer Kultur im öffentlichen Diskurs angeht. In Polen gibt es derzeit einen Skandal oder es wird skandalisiert um illegale Müllimporte nach Polen, die auf nicht genehmigten Deponien rumliegen und die Umwelt belasten. Und ein großer Teil dieses Mülls kommt ganz offensichtlich aus Deutschland. Das wird natürlich von der Regierung sehr stark betont. Die Warschauer Regierung hat sich nun bei der EU-Kommission über die Bundesrepublik wegen dieser Müllexporte beschwert. Und das könnte sogar zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen. Da ist doch Zorn auch irgendwie angemessen oder angebracht von polnischer Seite, oder?
Ach, diese Müllgeschichte. Die PiS ist ja eine Partei, die wie alle Populisten eben mit Feindbildern umgeht. Ja. Es gibt auch in Polen eine gewisse, ich würde nicht sagen Kriegsermüdung, aber leider sind die Berichte aus der Ukraine in ihrer Dramatik fast jeden Tag ähnlich. Trotz Prigozhin tut sich auch im Osten doch nicht so viel. Also es gibt in Polen eine Enttäuschung über die fehlgeschlagene friedliche Revolution in Belarus. Ja. Also man erwartet von Russland auch nicht viel. Auch Prigozhin hat zwar für Emotionen freigesetzt, aber keiner hat geglaubt, dass irgendetwas Positives kommt. Diese permanente Produktion von Feindbildern muss ja weitergehen. Und sie konzentriert sich auch auf die EU-Nachbarn. Wir hatten jetzt einen, ja, in der deutschen Presse ist das wahrgenommen worden, einen ganz, ganz schlimmen tschechisch-polnischen Konflikt um den Folgen des Tage-Bergwerks auf polnischer Seite für die Ökologie in Tschechien. Und jetzt
Braunkohletagbau.
Genau. Und ich glaube, jetzt sucht man auch noch so nach Themen im deutsch-polnischen Bereich auf Seiten der Regierung, die vielleicht auch ablenken von der Oder-Krise. Also wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal die Rechnung im August, späten August.
Also dass es wieder einen Fischestaben in der Oder gibt.
Genau, und jetzt packt man dieses Müllthema. Das ist ein reales Thema, das sind Probleme. Aber ich glaube, es ist auch eine, wie soll ich sagen, ein Versuch, Emotionen gegenüber dem wichtigsten und größten EU-Land nochmal glaubwürdig zu machen. Ich glaube nicht, dass das jemanden interessiert. Entscheidend ist das andere Feindbild. Also alle Oppositionspolitiker, Persönlichkeiten werden von der PiS, auch von ihrem Vorsitzenden Kaczynski, als Kollaborateure Deutschlands dargestellt. Das ist wirklich schlimm und ihnen wird ihr Patriotismus in Frage gestellt. Und auch dieses Feindbild, ich verstehe das nicht, weil ich gesagt habe, steht Deutschland auch für Europa in Polen? Und die meisten Polen wollen dieses Europa, finden das auch gut. Das Verhältnis zu Deutschland ist vielleicht nicht voller positiver Emotionen, aber ich habe den Eindruck, es ist einfach sachlich, programmatisch, vielleicht zu sehr programmatisch. Vielleicht fehlen uns die sehr positiven Emotionen.
Ich spreche heute mit Basil Kerski. Er ist Politikwissenschaftler, Publizist und Kulturmanager in Polen. Ein ganz anderes Kaliber als der Ärger über den Müll, Herr Kerski, sind die Reparationsforderungen, die Polen an Deutschland stellt, wegen der Verheerungen durch den deutschen Angriffskrieg und die Besatzung in den Jahren 1939 bis 1945. Warschau fordert 1.300 Milliarden Euro von Deutschland. Das ist eine enorme Summe. Andererseits erinnern wir uns dieser Tage gerade an den Warschauer Aufstand, der sich zum 79. Mal jährt, wo Zehntausende von Zivilisten von deutschen Truppen umgebracht worden sind, wo die Stadt wirklich buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Reicht es da, wenn Berlin einfach auf polnische Reparationsforderungen reagiert mit einem Thema ist erledigt, basta?
Na, wir haben in diesem Jahr im April den 80. Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstandes.
Die zwei muss man ja mal auseinanderhalten.
Ja, aber der ist insofern wichtig, weil dieses Ghetto war mittendrin im Stadtzentrum von Warschau. Das ist das heutige Stadtzentrum, das ist kein Nebenthema. Und damals sind nicht nur Menschen, polnische Juden, ermordet worden, sondern die Nazis haben ja die ganze Innenstadt in Brand gesetzt, zerstört. Es war auch eine systematische Zerstörung der Substanz der Stadt. Das heißt, dieser zweite Warschauer Aufstand, von dem Sie sprachen, der am 1. August 1944, ein Jahr später begann, fand ja schon in einer verwüsteten Stadtlandschaft statt. Und ich habe den vor Jahren erst verstorbenen Überlebenden des Warschauer Ghettoaufstandes, Marek Edelmann, bewundert. Es war der einzige Leader des Aufstandes, der überlebt hat, der dann auch im zweiten Aufstand 1944 gekämpft hat, der die Solidarność-Mitte gegründet hat, der 89 überlebt hat. Und Marek Edelmann war in den 2000er Jahren sehr, sehr traurig, dass man beide Aufstände sozusagen getrennt gedenkt, dass es auch getrennte Museen gibt. Er meinte alle Akteure, er meinte jetzt nicht einen besonderen politischen Akteur. Er sagte, das waren zwei Warschauer Aufstände eigentlich in einem. Ja, die ganze Tragödie dieser Stadt hat sich in ihnen manifestiert. Ich glaube, was uns fehlt, ist jetzt weniger eine Debatte um Geld, sondern trotz dieses enormen zeitlichen Abstands, 80 Jahre, nochmal ein Bewusstsein dafür, was damals passiert ist und wie sehr es immer noch ein Potenzial für die Zukunft ist. Also wieso dieses Gedenken, dieses Bewusstsein für diese bewusste Zerstörung der polnischen Kultur, nicht nur der polnisch-jüdischen Kultur, auch der nicht-jüdischen, der katholischen Kultur. Es war ein ganz anderer Krieg in Polen als im Westen, leider. Ich glaube, dieses Bewusstsein fehlt uns sehr als gemeinsames Bewusstsein, nicht als die deutsche Schuldfrage, Belastung der Deutschen, sondern für die Demokraten ist es eine Chance zu sagen, ja, wir wollen was ganz anderes. Und dieses Gefühl ist uns verloren gegangen und das manifestiert sich auch in dieser Debatte um diese schrecklichen Entschädigungen, ja, weil es gibt auf der Peace-Seite diese Forderung, die ist eigentlich absurd, denn diesen polnischen Staat von damals, den gibt es ja nicht. Das heutige Polen ist ja ein Produkt Stalins, auch Hitlers. Die Grenzen sind künstlich. Also wenn man jetzt dieses Fass aufmacht, Wiederherstellung von irgendetwas Materiellen, dann betrifft das ja auch den Osten Polens.
Ja. Und den heutigen Westen ja, Polens, also die ehemaligen deutschen
Gebiete. Es ist eine Pandora-Büchse. Und insofern war es eine wirklich geniale Entscheidung, eine kopernikanische Wende. All derjenigen, die vor 89 gegen den Kommunismus waren, also gegen das Autoritäre, die gesagt haben, wenn wir an die Macht kommen, wenn alles wieder in Europa demokratisch ist, dann reden wir eher über Versöhnung, Hilfe vielleicht für die lebenden Opfer, Wiedergutmachung, aber nicht in diesem formalisierten Sinne über, was sind die richtigen Grenzen, wen muss man für seine materiellen Opfer entschädigen, weil sonst kriegen wir wieder Konflikte und Kriege. Und das ist ja das Wunder von 89, 91, nicht nur Deutschland hat die Oder-Neiße-Grenze akzeptiert. Polen hat ja auch die Ostgrenzen akzeptiert, die ja Stalin gezogen hat. Auch Polen sind ja aus dem Osten vertrieben worden. Das gehört alles zusammen. Und das wird jetzt in Frage gestellt. Das Problem der deutschen Seite ist eine juristische Begründung, die zwar in der Praxis korrekt ist, aber die symbolisch entsetzlich ist. Also statt zu sagen, lasst uns über materielle Entschädigung nicht sprechen, weil das nützt nur den Feinden Europas. Sagt man, 1953 ist das formal geklärt worden, nämlich die Sowjetunion hat im Namen der Volksrepublik Polen, stalinistisch damals dominiert, von sowjetischen Truppen besetzt, ja, also es war kein freies Polen, hat Polen als Rechtssubjekt auf Entschädigung verzichtet und damit ist die Sache geklärt. Also das ärgert wirklich jeden polnischen Schüler. Jeder weiß, was 1953 in Europa los war. Also auf jeden Fall keine freien Nationalstaaten Mittelosteuropas, die etwas entscheiden konnten. Jeder, der sich mit diesen finanziellen, materiellen Entschädigungen nach 45 beschäftigt hat, weiß, die sind von Alliierten festgelegt worden. Die polnischen Entschädigungen gingen über die Sowjetunion. Also das waren keine Normen von gleichberechtigten Staaten. Aber was jetzt wichtig ist, in der deutschen Erzählung, in der offiziellen staatlichen, fehlt dieser ganz einfache Gedanke. Das Thema ist juristisch nicht relevant. Aber moralisch, politisch fühlen wir uns für dieses Thema verantwortlich. Nicht, weil wir schuldig sind, nicht, weil wir die Mörder sind, sondern weil wir gemeinsam mit den Polen ein besseres Europa schaffen wollen. Und da, glaube ich, fehlt das Wort Wiedergutmachung. Was meine ich damit? Die meisten Opfer sind ja längst tot. Aber die Folgen dieser Schädigung, dieser Zerstörung der polnischen Kultur sind immer noch real. Zum Beispiel in meiner Branche. Die polnische Museumslandschaft, Bibliotheken sind ja richtig angezündet worden. Also das, was wir heute in der Ukraine sehen. Putin mordet ja nicht nur Menschen. Putin zerstört ja die ukrainische Kultur, zündet Bibliotheken an, zerstört Sammlungen. Das haben die Deutschen in Polen, das sage ich jetzt bewusst Deutschen, ganz bewusst gemacht, um diese Kultur zu zerstören. Nicht nur die jüdische Kultur, auch die polnische Kultur galt als etwas Fremdes. Und etwas zu entwickeln, was in der Zukunft beiden Nationen nützt, vielleicht, weiß nicht, gemeinsame Kulturstiftungen, Museumsprojekte, das würde die Autorität der Deutschen als eine Demokratie, als Geschwister, ja, in der Demokratie unheimlich stärken. Und die Peace hat uns eine Falle gestellt. Und wir sind genau in diese Falle reingekippt. Nämlich keine Antwort auf diese moralische Ebene, auf diese Verantwortungsebene. Dann diese, Entschuldigung, ganz trockene, sachliche Argumentation. 1953 ist das ja alles geklärt worden. Aber das Schlimme ist die Sprachlosigkeit. Die Sprachlosigkeit. Damit es nicht negativ wird, ich habe den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bewundert. Das war sehr, sehr gut, dass er jetzt im April zu der bereits erwähnten Feier 80 Jahre Warschauer Gitteraufstand hingefahren ist. Er wusste, das wird schwierig sein, wegen dieser antideutschen Propaganda. Der Peace hat sich mit Präsident Duda getroffen, der diese antideutsche Propaganda leider mitmacht. Großartig war, dass der israelische Staatspräsident mit dabei war. Also ich glaube, das sind Bilder, das sind Begegnungen, die wir schaffen müssen. Das war ein richtiger Schritt in die Richtung. Aber ansonsten noch ein letzter Satz. Meine Emotionalität rührt ein bisschen davon, dass wir die Emotionalität, die positive von Politik in der deutschen Politik unterschätzen. Wir haben das letzte Jahr zum Beispiel verpasst. Was meine ich mit wir, auch deutsche Politiker? Diese enorme Hilfe in Deutschland auch, aber in Polen. Für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die fand leider keine symbolischen Bilder in der gemeinsamen Politik oder schlug sich nicht nieder in gemeinsamen Bildern. Was meine ich damit? US-Präsident Biden besuchte natürlich US-Truppen, auch NATO-Truppen in Polen Und bevor er seine Rede in Warschau hielt, letztes Jahr im Frühjahr, an die amerikanische Nation natürlich, das sind seine Wähler, besuchte er ein Flüchtlingscamp. Ohne Krawatte, übrigens auch ohne viel Presse. Einfach als Mensch ist er hingegangen, hat sich das angeschaut, hat sich mit den Menschen getroffen und hat daraus auch seine Legitimation geschöpft für eine Rede in Warschau. An die Polen, an die Europäer, an die Welt. Ich bedauere sehr, wir hatten im letzten Jahr sehr, sehr viele Besuche von deutschen Regierungsmitgliedern in Polen. Aber es fehlte dieses Bild. Mal hingehen in ein Flüchtlingslager, Aufnahmelager im Frühjahr letzten Jahres und zu sagen, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam leisten. Wir sind dankbar für das, was Polen tut. Also diese positiven emotionalen Bilder, die brauchen wir, weil Populisten natürlich mit Emotionen arbeiten.
Ja. Aber warum ist das so schwierig zwischen Deutschen und Polen? Kommt es vielleicht daher, dass von beiden Seiten irgendwie noch nicht so richtig begriffen worden ist, wie man sich als Deutsche, wie man sich als Polen auf Augenhöhe begegnet? Kommt vielleicht daher so eine gewisse Verkrampftheit und ein Misstrauen auf der einen Seite, eine gewisse Genervtheit auf der anderen, auf der deutschen Seite?
Ach, wissen Sie, das ist so ein bisschen wie mit dem Arztbesuch. Man geht zum Arzt und versteht alles, was er einem sagt. Sie müssen gesünder leben, Sie müssen viel mehr Sport treiben. Aber das dann umzusetzen, ist viel schwieriger. Was meine ich damit? Also ich glaube, auf der spontanen zwischenmenschlichen Ebene sehe ich wirklich wenig Probleme. Also wir begegnen uns, wir sind doch überrascht, wie ähnlich wir sind. Über Englisch können wir uns verständigen, auch wenn wir die Sprache nicht können. Aber nochmal, Staatskunst, nicht im autoritären Sinne, sondern eine Demokratie zu pflegen, einen Staat zu repräsentieren, das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, um jetzt nichts über wieder Vorurteile zu sprechen und arme Polen, reiche Deutsche, Asymmetrien, ich glaube, es gibt ein Defizit, mit dem wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen. Die deutsche politische Kultur ist ja ganz klar bis zum Zweiten Weltkrieg, aber auch darüber hinaus geschaffen worden auf der Idee einer negativen Wahrnehmung Polens. Also es gab sogar diesen Begriff der negativen Polenpolitik. Also wir müssen uns bewusst machen als Deutsche in Deutschland, wir haben es nicht nur mit Kolonialismus, jetzt stark diskutiert, Rassismus, Antisemitismus zu tun, wir haben es mit einer Programmatik zu tun. Das heißt, die deutsche Nation als moderne Nation entsteht gegen diesen polnischen Staat, der katholisch ist, der östlich liegt, der multikulturell ist. Wenige wissen zum Beispiel, selbst die Weimarer Republik war gegen die Wiedererstehung des demokratischen polnischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg. Also das heißt, das Polenproblem ist, Entschuldigung, nicht nur ein Nazi-Problem. Ja? Das heißt, mit dem Ende des Nationalsozialismus war das nicht weg. Der Kalte Krieg, die Teilung Deutschlands, hat das ja eigentlich fortgesetzt. Jetzt haben viele Akteure, auch in der Politik, Willy Brandt, Helmut Schmidt, auch Helmut Kohl, versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Aber ich glaube, uns fehlt so ein bisschen so eine Kulturrevolution in Deutschland, dass wir die Beziehung zu allen unseren Nachbarn grundsätzlich überdenken. Und ich glaube, das Neuüberdenken unserer Beziehung zu Polen, auch die Schaffung neuer Symbole, vielleicht auch einer neuen Sprache, ist vor allem seit dem EU-Beitritt Polens unterschätzt worden. Da dachte man, das wird schon von alleine laufen, die dankbaren Polen in der EU. Aber man hat sich wenig damit auseinandergesetzt, mit der eigenen politischen Kultur, mit der Geschichte, für die Zukunft. Wissen Sie, ich war vor kurzem im Auswärtigen Amt, dann hört sich wieder nach ein paar Minuten, ach, Sie kommen wieder mit der Geschichte. Ich bin kein Historiker. Ich komme wegen der Geschichte, weil Geschichte heute, Geschichte zu deuten, heißt Symbole zu schaffen. Und wir brauchen als Demokraten, als eine Gemeinschaft von Demokraten auch Symbole. Das fehlt sehr. Und das wird in Polen sehr, sehr wahrgenommen. Also ich glaube, es gibt in Polen eine Sehnsucht nach einer gemeinsamen, glaubwürdigen deutsch-polnischen Symbolik. Und es gibt eher eine Sprachlosigkeit. Politisch schaffen wir es nicht, daraus eine Gemeinschaft zu bilden, die sich streitet, aber auf Niveau, die auf deutscher Seite dazu führt, dass wir keine Berührungsängste mit Polen haben, dass wir auch diese Nachbarn mit Respekt wahrnehmen, als Freunde, als Menschen, von denen man wirklich was lernen kann. Und ich finde es bedauerlich, dass wir auch nicht gemeinsam noch stärker agieren in Richtung Sicherung unserer Freiheit, wenn wir Richtung Krieg in der Ukraine schauen.
Sagt Basil Kerski, der Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, der die deutsch-polnischen Beziehungen mit zwei Brillen sieht, einer polnischen und einer deutschen. Vielen Dank, Herr Kerski.
Ich danke Ihnen, Herr Gaber, sehr für das Gespräch.